Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Danke für die Einleitung. Wie es der Robert schon gesagt hat, es geht weiter heute mit der vierten und letzten Predigt und auch mit dem vierten und letzten Kapitel im Buch Jona. Ja, und wenn man das Buch Jona so anschaut, ich fand das für mich persönlich ganz interessant, das mal wirklich durchzuarbeiten. Aber wenn man so zurückblickt, dann ist es ein ständiges Auf und Ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein sehr spannendes Buch, wo wir es durchaus auch die Kinder hier haben könnten. Eigentlich für die Kinder ist es auch sehr interessant. Aber auch für uns Erwachsenen ist es sehr herausfordernd. Da bekommt doch dieser Jona vom lebendigen Gott diesen Auftrag: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Aber Jona machte sich auf in Richtung Partymeile nach Europa oder nach Hispania. Und nach dem Aber von Jona kommt aber jetzt ein Aber von Gott, der das nicht einfach so hinnimmt, sondern einen großen Sturm auf diesem Schiff schickt und Jona wird ins Meer geworfen. Wir kennen die Geschichte ja, aber ich wollte es bloß noch mal kurz Revue passieren lassen. Verschluckt von einem großen Fisch, und nach 3 Tage und 3 Nächte ließ Gott den Jona wieder an Land spucken. Die zweite Aufforderung in Jona 3: Geh in die große Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Jona ging, verkündigte, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Die Niniviten kehrten um in einem gewaltigen Ausmaß und taten Buße, und zwar in Sack und Asche. Samt der Obrigkeit, samt dem König, wie es ganz klar auch steht, der König hat sich von dieser Umkehr wirklich umstimmen lassen, bewegen lassen. Und es war eine Umkehr, wie wir das uns eigentlich kaum vorstellen können. Und ich habe mir das so bildlich vor Augen gemalt. Wir haben hier im Oberallgäu ca. 155.000 Einwohner. Und wenn man sich bedenkt, dass Ninive über 120, wahrscheinlich waren das nur die Erwachsenen, die 120.000. Mehr als 120.000 Menschen in Sack und Asche umgekehrt sind. Das war nicht bloß so ein laues Lüftlein, das war wirklich eine richtige Umkehr. Ja, die haben wirklich ihre Sünden bereut. Und der letzte Vers im Kapitel 3 dann, da steht in 3 Vers 10, Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Ziel mehr als erreicht. Jona könnte sich jetzt freuen, dass Menschen gerettet werden oder gerettet worden sind. Ja, Kurs von William McDonald raussuchen, folge mir nach. Gemeinde aufbauen, Älteste einsetzen, Hauskreise einteilen und so weiter. Boah, toll. Ich spreche jetzt neutestamentlich, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wäre doch schön, wenn an dieser Stelle dieses Buch am Ende wäre. Wenn das der Abschluss wäre. Ja, Gott ließ sich das gereuen und richtete nicht. Punkt, Ende des Buch Jonas. Aber nein, es gibt eben die Kalkulation mit schwachen Menschen. Und weil schwache Menschen da sind, in dem Fall der Jona, und wir sind nicht so arg weit weg, geht diese Geschichte leider noch weiter. Und wir werden im Laufe der Predigt erkennen, dass es wichtig ist, dass sie noch weitergeht, weil sonst würden wir nichts lernen. Ich lese den Text von heute, und zwar in Jona 4. Jona 4, 1 bis 11. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Man kann es auch übersetzen, es entbrannte ihm der Zorn. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte, und er saß da rund im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Die vierte Predigt, die erste war, lauf Gott nicht davon, als Jona dem Herrn davongelaufen ist. Dann der zweite Teil war, Jona am tiefsten Punkt, aber nicht am Ende, also in dem Fisch war. Der dritte Predigt war, wenn du gehst, passiert etwas. Und Gott wirkte und handelte, haben wir auch gerade gesehen an dem letzten Vers. Und jetzt in der vierten Predigt, die habe ich bezeichnet, der Robert hat schon angesprochen, wenn Gott anders handelt, als wir denken. Und wie Jona mit diesem anderen Handeln hier umgeht, das wollen wir uns mal heute anschauen. Wie geht Jona damit um? Und es ist echt eine spannende Geschichte. Und es gibt auch in diesem Text heute verschiedene Reaktionen. Von Jona, aber auch von Gott. Und am Schluss des Buches Jona kommt dann noch, nach den vielen Reaktionen, eine Lektion. Und diese Lektion ist natürlich für den Jona, aber diese Lektion wird man auch den Bogen weiterspannen, werden auch wir bekommen. Und wir sind gleichermaßen herausgefordert wie Jona. Aber jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es eigentlich schön wäre, wenn das Buch Jona im Kapitel 3, Vers 10 aufhören würde. Es wäre ein Vers, der eigentlich runtergeht wie Öl, oder? Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Ist doch genial, oder? Wie ordnet Jona jetzt dieses gnädige Handeln Gottes ein? Es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. Man kann sich das irgendwie bildlich vorstellen, wie er dasteht. Wut entbrannt. Wenn auch Gott anders gehandelt hat, wie er gesagt hat, hätte doch Jona wissen müssen, dass Gott ein langmütiger Gott ist, oder? Im Psalm 108, Vers 5, deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Wie oft singen wir das in dem schönen Lied, ich will dir danken. Ja, was war aber jetzt der Ausschlag für seine trotzige Reaktion? Was hatte Jona denn wirklich für ein Denken an diesem Punkt? Endlich werden diese bösen Leute von Ninive vernichtet. Feuer soll auf sie fallen, dieses ungläubige Pack. Nein, so dachte Jona nicht. Wenn man sich den Text genau anschaut, hatte er eher eine selbstgerechte Sicht der Dinge. Diese haben das Gericht verdient. Ich nicht. Warum eigentlich so ein Denken? Und ist uns so ein Denken eigentlich fern? Denken wir nicht auch manchmal so, dass die Menschen da draußen zu Recht verdammt werden? Und vergessen wir dabei, dass Gott uns eigentlich genauso verdammen müsste, wenn wir nicht gerecht in Christo wären. Nicht mehr und nicht weniger sind wir aus absoluter Gnade errettet. Niemand hier im Raum sitzt deswegen hier, weil er besonders heilig ist, ja. Und keiner ist zum Glauben gekommen, weil er besonders heilig ist, sondern wir sind alle zum Glauben gekommen, weil der Herr Jesus unsere Schuld ans Kreuz getragen hat und er alles für uns bezahlt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Jona hat, glaube ich, vergessen, dass er Tage zuvor ein ungehorsames Schaf war, wo er sich eigentlich nicht beschweren hätte können, wenn Gott ihn aus diesem großen Fisch nicht mehr ausgespuckt hätte. Als er den Mund aufgemacht hat und die Aussprüche Gottes reden sollte, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört, hätte er nicht denken müssen, eigentlich könnte er mich auch gleich mitnehmen. Ich bin nämlich keinen Deut besser als diese Leute in Ninive. Aber so sind wir. Und genauso ist es eigentlich im Prinzip, wenn du hier oben stehst, auf der Kanzel. Es kommen manchmal bei der Vorbereitung solche Gedanken. Was soll ich sagen? Ja. Auch wenn ich hier ein paar Zentimeter höher stehe, bin ich nicht anders als ihr da unten. Ich weiß wie Paulus, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. So wie es in Römer 7, Vers 18 heißt. Wenn Gott verherrlicht wird durch mich, dann hat es Gott bewirkt und kommt auch von seinem Geist. Aber zurück zu Jona. Jona passt es wohl überhaupt nicht, dass Gott in diesem Moment mit Ninive gnädig war. Wenn das Gericht auch später, mehrere Jahre später, dann auch noch vollstreckt wurde. Aber in diesem Moment war die Reaktion so, es missfiel dem Jona und er wurde zornig. Was eigentlich ist das für eine Reaktion? Aber wenigstens betete er noch. Wenn wir noch beten, dann sind wir nicht ganz hoffnungslos verloren. Aber schauen wir uns dieses Gebet mal an. Im Vers 2. Ich lese mal Vers 2 nochmal. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ja, ein durch und durch egoistisches Gebet. Mit anderen Worten sagt Jona hier, ach Gott, habe ich es nicht von vornherein gewusst, dass es besser gewesen wäre, wenn ich nach Spanien gegangen wäre, in die Partymeile. als den Niniviten von dir zu erzählen. Man sieht ja, was dabei rauskommt, oder? Ich wusste doch gleich, dass du diesem ungläubigen Pack wieder gnädig bist. Du hast dich wieder mal des Unheils gereuen lassen. Diese Antwort ist eigentlich eine Schande für einen Mann, der ein Prophet genannt wird, oder? Jona hatte, wie schon gesagt, eine ganz andere Vorstellung, wie das Ganze enden sollte. So jedenfalls nicht. Er war frustriert in höchstem Maße und ist sogar so weit, dass Gott ihm seine Seele nehmen soll und er sterben will. Besser ist es, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Was für eine Reaktion ist das denn? Überlegt mal, wir haben hier eine Evangelisation geplant. Es wird jahrelang für diese Verkündigungswoche gebetet, dass Gott Erweckung schenkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Enorme Bemühungen werden angestellt, finanzieller Aufwand, die Big Box wird gemietet, Werbung ohne Ende. Und dann kommt der Tag der Evangelisation. Wie viele Leute kommen? Kommt einer, zwei oder fünf? Es kommen Tausende. Und von diesen Tausenden bekehren sich auch noch tausend. Wäre doch echt komisch, wenn wir sagen hätten, Gott, was machst du da eigentlich? So ein Mist. Wenn zwei Leute zum Glauben kommen, okay, aber so viele. Wäre doch höchst komisch, oder? Wenn wir so reagieren würden. Aber so weit ist es vielleicht gar nicht weg. Wenn viele zum Glauben kommen, ist auch wieder viel Arbeit da. Fragen tauchen auf. Wer macht die Grundkurse des Glaubens? Der Uli. Und wer betreut und schult die Junggläubigen? Der Gottfried. Ihr wisst, was ich meine. Es ist auch viel Arbeit, ja? Und sind dann viele Arbeiter da, wenn die Arbeit da ist? Mir würde es mal interessieren, wie das, oder das Wort sagt uns jetzt nicht so viel, aber wie das damals war, wo in Pfingsten Tausende zum Glauben gekommen sind. Wie das wirklich organisiert worden ist. Aber kommen wir wieder zurück zum Text. Ich glaube, der ganze springende Punkt der Reaktion, oder der springende Punkt eigentlich der Reaktion von dem Jona, dass er einfach nicht einverstanden war mit dem, was wie Gott gehandelt hat. Er hatte es einfach anders erwartet und das hat ihn so zornig gemacht. Ja, wenn Gott anders handelt, als wir denken. Aber jetzt kommt die erste Reaktion Gottes. Im Vers 4 spricht Gott ihn darauf an. Schlicht und einfach. Ist es recht, dass du zornig bist? Er hätte auch einen Blitz vom Himmel schicken können und ihn zerreißen können. Hätte ich wahrscheinlich gemacht, wenn ich Gott wäre. Aber Gott ist anders. Jona ging aus der Stadt hinaus. Auch interessant, im Vers 5, wie wenn er sich, Gott sagt, ist es recht, dass du zornig bist? Und im Vers 5, was steht da? Und Jona ging aus der Stadt hinaus, wie wenn er sich, Gott spricht zu ihm, er dreht sich um und geht einfach. Geht einfach weg. Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Jona ging aus der Stadt hinaus und schaute und harrte der Dinge, die da kommen. Was für ein eigenartiger Vers ist das auch. Und was für eine eigenartige Reaktion. Wie so, mir kommt das so vor wie so eine Art Public Viewing von dem Jona. Ja, er hat sich jetzt die Hütte gemacht, reiche mir noch ein Bierchen und eine Tüte Chips. Und dann schaue ich mir zu, wie Ninive zerstört wird. Eigenartig, oder? Aber noch eigenartiger finde ich jetzt die Reaktion Gottes. Nach dieser Reaktion des Jona versucht Gott, den Jona zu besänftigen. Im Vers 6, da bestellte Gott der Herr einen Rizinus, heißt übrigens Wunderbaum, und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Ja, das war doch eine tolle Sache, oder? Gott bestellte einen Rizinus. Statt irgendeinen Blitz zum Schicken, schickte ihm jetzt sogar noch was, ihn zu besänftigen, ja. Aber das war noch nicht das Ende. Er gab noch mehrere Bestellungen auf. Nach dem Rizinus, der über Nacht wuchs und ihn im Schatten gab, kam jetzt noch was anderes, nämlich ein Wurm. Wie bei uns vielleicht die Schnecken. So kam da der Wurm, der den Rizinus stach, so dass er verdorrte. Der arme Jona jetzt, hä? Das war aber noch nicht alles. Noch eine Bestellung ging auf von Gott, dass sie ihm den Rest geben sollte. Es kam ein senkender Ostwind und dann die Sonne stach Jona auf den Kopf und das Fass ist jetzt am Überlaufen. Diesen senkenden Ostwind, sogenannte Passat übrigens, den gibt's auch heute noch, kann man sich so wie einen Tropensturm vorstellen, mit ganz heißer Luft. Habt ihr euch schon mal geföhnt, so ähnlich ist es. Die wärmste Stufe. Und der kommt mit voller Wucht. Und der verdorrt in kürzester Zeit alles. Das ist der sogenannte senkende Ostwind. Wir haben ja schon diese Woche ein bisschen so einen Vorgeschmack, so einen kleinen, was es heißt, dass es warm ist. Die Co-Schmieders können wahrscheinlich da ein bisschen mehr erzählen, bei denen regnet es ja schon seit April nochmal und es ist die ganze Zeit heiß. Ja, er sank ermattet nieder und wollte wieder mal sterben. Im Vers 9 sagt Gott, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Jona wie aus der Pistole geschossen, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Also bis hierher kann man sagen, keinerlei Einsicht von dem Jona. Und ab diesem Zeitpunkt fängt jetzt Gott mit der Lektion an, die Jona jetzt von Gott lernen muss, soll, kann. Weil die Reaktion Jonas ist uns nicht gesagt. Wie er es wirklich reagiert hat, das weiß keiner. Steht auch nicht und scheinbar ist es auch nicht wichtig für uns. Mit diesen zwei Versen, mit den letzten zwei Versen will auf jeden Fall Gott dem Jona nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Und ihm mal wirklich auf den Zahn fühlen, um was er eigentlich für ein Denken gehabt hat. Ich lese den Vers 10 und 11 nochmal. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging, also quasi über Nacht entstand und über Nacht wieder verdorrt worden. Das ist so ein Wortspiel. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Gott hält dem Jona hier einige Dinge vor. Er hält ihm quasi einen Spiegel vors Visier und sagt ihm, du bist betrübt wegen diesem Rizinus. Jona, was hast du getan? dass dieser Rizinus entstanden ist? Was hast du getan, dass er wieder dort war? So ähnlich wie die Fragen an Hiob. Ich bin Gott, ich könnte in einer Sekunde tausende Rizinusse entstehen lassen. Und auch tausende wieder verdorren. Wenn der Wald stirbt, kann ich in einer Sekunde tausende von Bäumen wieder entstehen lassen. Erstehen lassen. Ja, das soll doch eigentlich nicht dein Problem sein, der Rizinus. Ist das eine Aufgabe des Propheten oder eines Propheten? Ein Prophet Gottes, ein Kind Gottes, ein Jünger Jesu sollte Wichtigeres zu tun haben, als sich um ein paar Bäume oder ein paar Sträucher zu kümmern, den Gott zu jeder Zeit wieder ersetzen kann. Außerdem hat die Mutter Erde keine Perspektive, keine ewige Perspektive. Ich lese mit euch 2. Petrus. Vers 11 und 12. Oder ich lese noch 10 dazu. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Dass dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um deswegen die Himmel im Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Das ist die Bestimmung dieser Erde. Vielleicht ist der Klimawandel schon der erste Schritt, ich weiß es nicht. Was haben wir denn für eine Erwartung? Um was geht es denn eigentlich uns? Uns geht es doch nicht um die Erde. Wir können die Erde genießen, natürlich die wunderbare Schöpfung. Ich bin einer, der sowieso die Schöpfung wahnsinnig genießt und erlebt. Ja? Aber trotzdem ist es nicht unser Ein und Alles. Im Vers 13 geht es weiter. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Worum, sicher ist das jetzt eine neutestamentliche Sicht, aber worum ging es eigentlich dem Jona? Und worum geht es uns? Gott will hier, glaube ich, etwas aufzeichnen. Darum lässt er auch das Fragezeichen am Ende stehen, dass wir auch ein bisschen was zum Nachdenken haben. Es geht um Menschen, die nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Sie können nicht mehr unterscheiden zwischen links und rechts, zwischen gut und böse. Was vor Gott böse ist, und ich spreche jetzt auch von der heutigen Zeit, wird propagiert als gut. Was Gott geboten hat, wird abgeschafft, zum Beispiel die Ehe. Zwischen Mann und Frau zumindest. Ein anderes Wort, die Nineviten sind orientierungslos geworden. Und auch in unserer Gesellschaft sind die Menschen orientierungslos geworden. Damals die Stadt Nineveh, heute die moderne Welt, die keine Orientierung mehr hat, weil sie auf alles in der Welt hören, nur nicht mehr auf das, was Gott zu sagen hat, was Gott ihnen vorgibt in verschiedenen Lebenslagen und Fragen. Sie lassen sich treiben von der Masse. Und darüber ist Gott wirklich traurig und auch besorgt. Ich möchte im Vers 11 nochmal vorlesen, und zwar in der guten Nachrichtübersetzung. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht mehr unterscheiden können und dazu noch viele Tiere. Gott zwängt sich den Menschen nicht auf. Er zwingt niemand, auf ihn zu hören. Aber eines ist klar, wenn ein Mensch nicht umkehrt zum Herrn und auf seine Stimme hört und nicht an sein Evangelium der Errettung glaubt, der wird nicht in das Reich Gottes eingehen, sondern der Zorn Gottes wird auf ihm bleiben. So steht es in Johannes 3, Vers 36. Und das soll auch unsere Last sein. Nicht die Probleme dieser Welt. Da gibt es genügend Menschen, die sich drum kümmern können. Und es ist auch wichtig, dass es solche Leute gibt. Unser Auftrag ist aber ein Auftrag, der was mit der Ewigkeit zu tun hat. Es ist nicht klar, ob Jona diese Lektion überhaupt verstanden hat. Nach dem Reden Gottes schließt das Buch Jona ab. Jona kommt hier nicht mehr zu Wort und wir wissen auch nicht, wie Jona wirklich reagiert hat. Gott hat hier aber gesprochen, auf was es ihm eigentlich ankommt. Wir sollen verstehen, warum hat Gott hier anders gehandelt, als Jona erwartete. Er hat hier mit einer Frage das Buch Jona abgeschlossen. Die Frage lautet, und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Was ist die Antwort von uns? Denken wir dran. Die Errettung, die Umkehr, die Buße der Menschen steht auf der Prioritätenliste Gottes ganz oben, mit Abstand. In Lukas 15, Vers 7 sagt Jesus, so wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Das ist die Priorität Gottes. Und auf das sollten wir auch unser Augenmerk legen. Ja? Und auf der Prioritätenliste auch ganz weit oben haben. Es geht um Menschen, die gerettet werden. Es geht nicht primär um diese Erde, sondern um Menschen, die gerettet werden. Ich möchte nur beten mit uns. Wir wollen dir danken, lieber Vater, dass du dieses Buch Jona, das wirklich uns so viel zu sagen hat, wo uns auch den Spiegel vorhält, wie störrisch wir sein können, wie schnell wir zornig werden können und deine Wege nicht, überhaupt nicht wollen und irgendwie uns dagegen sträuben, so wie der Jona, der sich irgendwie dagegen gesträubt hat. Aber du warst auch dem Jona noch gnädig am Ende und hast ihm diese Lektion zwar verpasst, aber du hast ihn nicht von der Erde genommen oder sonst irgendwas, ihn vernichtet oder sonst was, sondern du warst geduldig und gnädig mit ihm und wir sind auch angewiesen, dass du auf unser Leben gnädig bist und wir wissen, dass wir aus uns heraus nichts können und dass wir auch den Trend zum Störrischsein haben und zum Zornigsein haben und zum Missmut und was weiß ich alles. Aber wir wissen, dass du auch ein gnädiger Gott bist, der an uns arbeitet, der mit uns diesen Weg gehen möchte. Er schenkt, dass wir auch lernen von dieser Geschichte. Und ich bitte dich jetzt auch um deinen Segen. Amen.